Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Boah, hartes Thema dieses Mal in dieser Woche. Letztes Mal ja schon irgendwie mit Boogie, aber dieses Mal habe ich wirklich auch so ein bisschen Angst davor, dass ich mich auch selber im Griff behalte in dieser Folge, denn Exzesse von Hundehassern, das ist die Überschrift der Taz gewesen, die mich sehr berührt hat vor einigen Tagen, weil in der Türkei das Töten von Straßenhunden nun erlaubt ist. Und da wollte ich ganz gerne mal eine Folge mitmachen mit dir und sage erstmal guten Morgen, liebe Sarah. Und bevor wir da hart einsteigen, gibt es einen schönen Moment der Woche, den du hast, oder der vergangenen Tage?
Ja, gibt es. Es gibt, das klingt jetzt blöd, aber Trojas Nachfolgerin.
Gibt es, habe ich auch gesehen in diesen sozialen Netzwerken, in diesem Internet.
In diesen sozialen, du kriegst aber auch alles mit.
Ja, ich am Rande.
Coolster Name aller Zeiten, Poppy.
Poppy.
Poppy ist da. Und Poppy, also Poppy, wer sich jetzt denkt, Poppy? Also Poppy heißt auf Englisch Mohnblume, was ich erstmal schon knallersüß finde. Aber wer die Trolls kennt, also wer Kinder hat, kennt die Trolls. sehr witzige Kinderfilme. Da ist die Hauptdarstellerin, die Zeichentrickfigur-Hauptdarstellerin, übrigens im ersten Film und ich glaube auch in allen Filmen gesprochen von Lina Meyer-Landrut, heißt Poppy. So, und Poppy ist die Nachfolgerin von Troja. Das hat sich jetzt mehr oder weniger durch Zufall ergeben. Eigentlich war die Familie noch nicht so weit, aber der ursprüngliche Züchter von Troja hat sich gemeldet und hat gesagt, naja, falls ihr so weit seid, da wäre da jemand. Und dann haben die, du weißt, wie es ist. Dann ist es doch schnell passiert und jetzt ist Poppy da. Poppy bringt viel Ablenkung und frischen Wind in das Leben der trauernden Familie. Von daher ist das eigentlich eine gute Sache. Es war sehr, sehr leer da. Und es war sehr schwierig, glaube ich, auch gerade für meine Schwester. Ein Haus ohne Hund ist kein Zuhause, ne? Und jetzt ist da endlich wieder ein Hund. Die ist sowas von süß. Was soll ich sagen? Naja, und dann hatten wir ein Kennenlernen. ich habe Boogie nicht zu Poppy gelassen. Also doch einmal mit Maulkorb, ganz kurz. Und Boogie macht ja so eine Sache, das ist so witzig, das ist nämlich mein Hundemoment der Woche, den ich erzählen wollte. Das hat Frieda schon so gemacht. Das muss genetisch sein. Und zwar, wenn die Lust haben, jemanden zu zerfleischen, weil sie ihn nicht aushalten können, es wissen aber, dass sie es nicht dürfen, dann meiden die den Blick so hart. Die gucken einfach nicht dahin, als wäre derjenige nicht da. Mhm. Und das macht die Boogie genauso. Also es war dieser Welpe da und die hat einfach wirklich einfach den Kopf weggedreht. Hättest ja den Welpen jetzt so vor die Nase halten können, den Kopf weggedreht. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Ich will keinen Welpen sehen. Ich hasse Welpen. So haben wir es natürlich nicht gemacht. Wir haben ihr die nicht vor die Nase gehalten, aber wir haben sie vorstellen wollen und Boogie hat einfach gesagt, nein, ich gehe jetzt weg. Will ich nichts mit zu tun
geil.
Haben.
Geil. Sehr geil. Mega Hundemoment der Woche.
Ja, das war so witzig. Mika war begeistert, eine neue Spielpartnerin, super. Mika ist ja nach wie vor, meine Fresse, der geilste Hundeschulhund, den ich je erlebt habe, den ich je hatte. Die kannst du in jeden Kurs reinwerfen, die kannst du in jede Einzelstunde mitnehmen. Die ist so sozial. Und das heißt nicht, dass die sich alles gefallen lässt, aber die erzieht Welpen so schön. Die korrigiert, die droht, die weiß zurecht und alles immer so schön maßvoll und dann aber auch wieder liebevoll und auch mal spielen. Und also, ich liebe diesen Hund.
Das merkt man wohl.
Das zu Poppy, ja. Und also ich fand diesen Moment einfach so herrlich, wie Boogie so gesagt hat, so, ich bin dann mal weg. Ich will hier nicht sein gerade. Das halte ich nicht aus. Ciao. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Ach, ja, lustig. Also es ist ein Hundemoment aus der letzten Zeit, um das mal so zu sagen. Es ist jetzt, ich glaube, in der ersten Urlaubswoche oder so. Wir waren in Hamburg und du kennst das, wenn Kinder in dem Alter sind, wo sie alles nachplappern.
Ja.
Und das ist besonders süß, weil das dann auch Redewendungen sind, die du benutzt und die sie dann auch benutzen.
super lustig, ja.
Und obwohl das überhaupt nicht passt irgendwie so zum Alter. Wir waren im Wald ich mit meiner Tochter und mit den vier Hunden und bogen um eine Kurve. Und das ist jetzt der Wald, wo alle Hunde eigentlich von der Leine ab sind. Und eine Frau, eine etwas ängstlichere Frau, hatte einen extrem ängstlichen Dackel an der Leine. Und dann habe ich erstmal die Hunde auf die Seite genommen, beziehungsweise Pelle, der nach vorne stürmte, schon wieder zurückgenommen. Und meine Tochter guckte dann irgendwie ganz, ganz irritiert, weil sie einfach gar keine ängstlichen Hunde kennt. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, Carlotta, der Dackel hatte ein bisschen Angst jetzt. Und deshalb habe ich die Hunde auf die Seite genommen. Und ja, das war dann okay. Und dann passierte eine weirde Szene. Direkt nach dem ängstlichen Dackel kam ein ängstlicher Labrador, der sofort in die Meidung ging. Und dann habe ich die Hunde wieder auf die Seite genommen. Mhm. Und habe gesagt, ja, der Labrador hat auch ein bisschen Angst. Glaube ich. Und dann haben wir das geklärt. Und dann lag aber auf dem Waldboden eine geschnitzte Holzfigur. Das war der Stock des Labradors. Völlig weird. Irgendwie so eine ägyptische, was war sein Lieblings?
Sphinx.
Sphinx, irgendwas, ja. Mhm. Der Besitzer war auch ein bisschen weird, weil der war ein bisschen komisch, weil er irgendwie telefonierte, aber trotzdem mit uns sprach und erzählte, dass der Hund halt manchmal ein bisschen Angst hat. Also es war wie so.
Aber ist irgendwie sympathisch immerhin, ne? Dass er sich da kurz ausklingt, um zumindest mal mit dir ins Gespräch zu gehen.
Ja, das stimmt.
Aber auch anders.
Ja, aber die Situation war blöd, weil da liegt was auf dem Boden. Das ist der Stock des Hundes, das ist eine Figur. Der Typ telefoniert und redet mit dir und so. Und meine Tochter guckte irgendwie so, ich habe es ihr dann erklärt. Ich habe gesagt, ja, war ein bisschen komisch. Tage später haben wir ein Bilderbuch angeguckt und da war ein Dackel drin. Und dann sagt sie so, ja, Dackel, ein bisschen Angst, glaube ich.
Ach, das süß, nein.
Ach so, ja, der Dackel im Wald. Und sagte, ja, ein brauner Hund, auch ein bisschen Angst, glaube ich.
Na, ist das süß.
Und dann sagt, ja, der hatte auch ein bisschen. Und der Mann, ein bisschen komisch. Ja, ich fand den auch ein bisschen komisch. Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn jetzt hier irgendwas los ist mit einem braunen Hund in einem Bilderbuch, ein bisschen Angst, glaube ich.
Ach, ist das süß.
Also sie hat, es ist so in diesem
Kosmos. Es wird sie immer denken, Dackel sind ängstlich.
Das habe ich ihr schon erklärt. Ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich deshalb geschuldet, weil der Hund vielleicht, oder weil der Dackel nicht so oft Kontakt hat mit Hunden, weil der vielleicht einfach auch eine ängstliche Besitzerin hat.
Ganz oder so ein riesiger Bilbo. Hallo, ist ja schon offen.
Nee. Also, Nee. Da sagt Carlotta, Bilbo hat auch ein bisschen Angst. Pelle hat auch manchmal ein bisschen
so Angst.
So klein. Genau.
So klein.
Genau, das hast du dir gemerkt, ne, von ihr.
Ich habe das so, weißt du, wie oft so ich die Story anderen Leuten erzählt habe.
Ja, so klein.
Ja. Ich war ja mit meiner Freundin in Italien und wir haben immer, wenn wir was süß waren, haben wir gesagt, so klein.
Jetzt wird es abgelöst von auch ein bisschen.
Das ist jetzt, das neue heiße Wort. So klein.
Ja, so klein ist das, ja.
So klein. Ich liebe das.
Ja.
Ich finde es so süß.
Ich müsste mal gucken, das glaubt einem ja kein Mensch, aber es ist wirklich fantastisch.
Du musst das mal alles aufschreiben übrigens, ne?
Mit dem ein bisschen Angst?
Alles, was deine Tochter sagt. Wo du, was du hier rein erzählst, was du aber auch nicht hier rein erzählst, weil es vielleicht dann hier nicht mit Hunden zu tun hat, das musst du alles aufschreiben. Ich habe alles aufgeschrieben, die ganzen unfassbar witzigen Dinge, die unsere Kinder gesagt haben. Immer, sobald ich konnte, habe ich die aufgeschrieben, weil die sind natürlich ratzfatz gelöscht. Und manchmal lesen wir das nach, so beim Frühstückstisch sonntags oder sowas, dann haue ich die besten Lolas oder die besten Lini-Sprüche raus und dann lachen wir uns schlapp. Das ist so süß.
Ja, das ist mache ich auch, aber ich habe Millionen Videos aufgenommen, weil also auch das mit ein bisschen Angst, das haben wir, gibt's auf Video, weil wir das hier das beim Essen plötzlich dann irgendwie, als ich was anderes aufgenommen habe, ging das los und dann habe ich das auch in die Familiengruppe geschickt und mein Vater so, oh, da hat aber jemand eine große Entwicklung genommen. Ich sagte, ja, da hat jemand halt eine große Entwicklung.
Boah, da bin ich aber wie mit den Hunden, ich habe das nie zur Hand. Also ich habe so Sachen gar nicht gefilmt. Überhaupt nicht. Ich habe aber so, wie ich euch auch immer Sachen erzähle, ich muss das mal filmen. Aber ich bin so ein Mensch, der dann sowieso in so eine, keine Ahnung, da funktioniert mein Gehirn dann in dem Moment nicht, dass ich dann sage, oh, das muss ich jetzt filmen, das ist ein cooler Moment oder so. Dann bin ich so fasziniert von dem Moment, dass ich dann handlungsunfähig bin.
Also okay. Ja, 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 nee, da bin ich sehr schnell. Oder aber es ist wirklich, ich habe wahnsinnig viel Glück, weil es zufällig auch passiert.
Mhm. Ach so, ja, das ergibt sich manchmal ja dann so.
Genau,
ne? Ja.
Also so wie das jetzt zum Beispiel, das muss ich konservieren, dieses Video. Weil
auf
es
jeden
einfach
Fall.
Wirklich,
und mir schicken noch.
Oh ja, das, bitte. Ja, ich schicke es dir.
Netterweise, dass wir es.
Ja, wie kommen wir jetzt von diesem süßen Hundemoment der Woche, Hundekindermoment auf die, ja. Also, was mir gar nicht klar war, und ich noch nichts davon gehört hatte, war, dass die Türkei wirklich das Gesetz verabschiedet hat. Und zwar ist das jetzt vor gut 3 Wochen her, dass die massenhafte Tötung, also wir reden, dass die massenhafte Tötung von Hunden erlaubt, wenn diese krank oder aggressiv sind, aber auch, wenn in einer Gemeinde angeblich durch streunende Hunde die allgemeine Sicherheit bedroht ist. Das ist natürlich das Gesetz ist, die Ergebnisse des Gesetzes sind höchst umstritten, kann man sich vorstellen. Mhm. Denn viele Hundehasser beobachten so dieses oder betrachten das Gesetz natürlich als quasi Lizenz zum Töten, wenn du willst. Mhm. Und da gibt es selbst in der Türkei jetzt, da soll es ja auch sowas geben wie Tierliebhaber, selbstverständlich, die da auf die Barrikaden gehen und da ist richtig Zündstoff drin. Aber, und dann, wenn du dann ein bisschen einsteigst in die sozialen Netzwerke, habe ich irgendwann dann aber auch sehr schnell beendet, weil es nicht zu ertragen ist, weil du einfach einen Boost von Content hast, wo Menschen einfach Hunde brutals abschlachten.
Bitte, bitte nicht,
und
bitte nicht, nicht verbildlichen, bitte.
Und das, nein, aber es, man muss es einmal wirklich so drastisch sagen, weil es so drastisch ist. Und das sind wirklich Szenen, es ist, man muss es mit dem Wort Gemetzel bezeichnen, was einfach unerträglich ist und wo man einfach sich so denkt, also dass der Mensch dunkle Seiten hat und dass der Mensch einfach auch ein gefährliches Ding ist, ist, glaube ich, jedem klar. Also da muss man nicht weit suchen. Aber dass er sich dann auch abarbeitet an solchen Tieren, das hat mich fassungslos gemacht. Und es ist aber auch eine Randnotiz. Es gibt ein paar Formate, wie die Taz zum Beispiel, die das dann auch kommunizieren. Aber sonst ist es nicht so sehr an mir vorbeigeflogen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es ist, Türkei gehört ja inzwischen kulturell total zu Deutschland, weil wir einfach so viele, Gott sei Dank, und auch schön, so viele Menschen haben, die hier leben. Mit türkischen Roots. Insofern muss man sich, glaube ich, aber trotzdem auch mit solchen Sachen mal beschäftigen. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Aber was kann man da machen?
Ich finde das Thema so schwierig. Also an mir ist gar nicht vorbeigegangen. Ich glaube, mein Instagram und mein Facebook sind so auf Hunde ausgelegt, dass als ich morgens die sozialen Netzwerke geöffnet habe, ist das wie eine Bombe auf mir über mich herabgerieselt.
Ja.
Und ich sag dir, was ich gemacht habe. Ich habe einfach die Überschrift gelesen und dann habe ich für ein paar Tage da nicht mehr reingeguckt, weil ich das nicht aushalte.
Ja.
Ich kann auch mit den Details überhaupt nicht mehr umgehen inzwischen. Also nach den 40 Jahren jetzt, die ich mich mit Tierrechten auseinandersetze und mit Tieren auseinandersetze, ist irgendwie mein Fass ist übergelaufen, an wie viel meine Seele so ertragen kann. Und deswegen gucke ich es mir nicht mehr an. Mir reicht es, das zu wissen. Und dann mache ich mir meine Gedanken selber oder spreche mit Menschen, aber ich kann die Bilder nicht mehr ertragen. Deswegen, ich bin auch so eine, die ich habe immer so eine Hand über den Bildern und lese dann nur unten, weißt du, kennst du das?
Klar.
Das mache ich ganz viel, dass ich dann nur lese und die Hand über dem Bild oder dem Video habe, damit ich das nicht sehen muss. Meine Fantasie schafft das alleine. Die Türkei ist ja für mich ein ganz interessant, also was die, ich beziehe mich jetzt nur auf das Thema Hund, ganz interessant, weil du hast da eine sehr große Grätsche zwischen unfassbar tierlieben Menschen, die Hunde lieben, die Hunde vergöttern auch. Also auch hier der Kangal ist ja fast heilig teilweise dort für viele Menschen. Aber auch so, ich habe unglaublich viele türkischstammige Kunden gehabt, die Hunde hatten und ihre Hunde geliebt haben und wundervoll zu ihren Hunden waren und toll mit ihnen umgegangen sind. Klar. Und auch ein ganz gesundes Verständnis für die Tiere haben. Also könnte man jetzt noch nicht mal sagen, dass das was Kulturelles ist, weil das ist es, glaube ich, nicht. Es ist natürlich so, dass aus religiösen Gründen, zumindest wird das ja immer so formuliert, dass aus religiösen Gründen Hunde als etwas Schmutziges gelten und daher eine Gruppe Menschen Hunde verabscheut, weil die ja schmutzig sind. Es ist ja auch stellenweise ein Schimpfwort. Also wenn du jemanden beschimpfst, dann kannst du auch sagen, du Hund. So wie wir auch ganz, müssen wir uns auch mal die Frage stellen, sagen, du dumme Kuh, du alte Ziege, du blödes Schwein, du Drecksau. Das ist ja eigentlich das nichts anderes, wo man sich auch fragt, was ist da eigentlich los? Warum nutzen wir diese Worte auf diese Art? Und so wird dort auch Hund als Schimpfwort benutzt. Das betrifft aber auch nur eine Gruppe. Und ich glaube, hier spaltet sich das Land. Also du wirst Menschen haben, die Hunde verabscheuen. Und ich habe tatsächlich ein paar, also ich folge ein paar Tierrechtlern, die in der Türkei aktiv sind, die viel berichten, wie das Leben der Hunde dort ist. Das gucke ich mir oder verfolge ich schon seit einigen Jahren oder beobachte das seit einigen Jahren. Und es ist tatsächlich so, dass es halt eine Gruppe Menschen gibt, die sich um die Tiere kümmert. Und dann gibt es wiederum eine andere Gruppe, die dafür sorgt, dass es immer genug Tiere gibt, um die man sich kümmern muss. Das heißt, also, sie werden unwahrscheinlich schlecht behandelt. Also was ganz, ganz viel passiert ist, dass denen die Ohren abgeschnitten werden. Das ist wirklich tatsächlich mit das, was ich mich am meisten gesehen habe. Ich verstehe das auch
weißt
überhaupt
du warum?
Nicht.
Weißt du warum?
Das ist doch die ursprüngliche Hüterhund-Sache, glaube ich. Ne?
Ja, Herdenschutzhund-Sache.
Herdehundschutzhund-Sache, die jetzt aber auch schon ein Modeaspekt ist. Ne? Also dann wird den Hunden da die, also du siehst ja auch in türkischen Tierheimen unheimlich viele Hunde, die Ohren abgeschnitten haben. Ich habe Videos gesehen, wie Menschen auf Straßenhunde mit dem Auto zusteuern. Ganz bewusst. Also es ist schräg irgendwie. Ich tue mir schwer damit, da das so, man kann da keine Pauschale draufsetzen. Das funktioniert in dem Land nicht. Und ich glaube, was jetzt das Problem ist, ist, dass die Menschen, die sowieso als Sport haben, Hunde zu misshandeln, quälen, töten, wie auch immer, die haben natürlich jetzt genau den Treibstoff bekommen, den sie gebraucht haben. Das ist das, was ich jetzt fürchterlich finde, weil das ist natürlich nicht das, was das Gesetz besagt. Das Gesetz, wenn man sich es genauer anguckt, besagt ja nicht, ihr dürft jetzt alle die Hunde, wie ihr Bock habt, abschlachten und verletzen und selbstständig töten. Es ist ja etwas, was eigentlich ja der Staat tun soll. Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass die, ich will die nicht gutheißen, ich will das nur mal einmal hier festhalten. Es geht darum, die Hunde zu sichern, in ein Tierheim zu bringen und wenn sie nach 30 Tagen nicht repariert, vermittelt, was auch immer sind, werden die da eingeschläfert. Das ist die Idee dahinter. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das führt nur jetzt dazu, dass das alle oder viele als neue Sportart betreiben, Hunde zu schlecht zu behandeln, weil wenn der Gesetzgeber schon sagt, wir wollen die hier nicht haben und die gehen uns hier alle auf den Sack und wir sind durch die gefährdet, dann nehmen sie ihre Keulen raus und ziehen los, um die alle zu keulen.
Das Brutale dabei ist aber, wenn du dann mal tiefer einsteigst, das ist eine rein politische Entscheidung und zwar von der Erdogan-Partei. Es gibt eine Umfrage, die repräsentativ ist in der Türkei, die ergeben hat, dass weniger als 3% der Menschen die Tötung unterstützen, der Bürgerinnen und Bürger in der Türkei, während fast 80% dafür sind, die Hunde in Tierheimen unterzubringen. So, das ist mal ein krasses Statement, wie ich finde. Und dann ist dieses Gesetz durchgegangen und zwar mit 275 Stimmen dafür und 224 dagegen angenommen. So, das bedeutet aber natürlich dann auch wieder, ne, wir reden jetzt hier von der Türkei, wir wissen auch teilweise, wie die Gesetze verabschiedet werden und wie Erdogan das macht. Das ist einfach nicht zu ertragen. Das hat nichts Demokratisches. Die Türkei will das nicht, wenn 80% der Menschen dagegen sind, beziehungsweise dafür sind, die Hunde in Tierheimen unterzubringen. Es gibt in der Türkei über das gesamte Land verteilt über 300 Tierheime. Da sitzen über 100.000 Hunde drin. Das ist jetzt etwas, wo man jetzt sagen würde, ja, es ist eine große Zahl, aber es ist trotzdem, ja, also 300 Tierheime, ich weiß nicht, wie viele wir in Deutschland haben, wahrscheinlich deutlich weniger. Aber trotzdem, es sind eindeutige Zahlen, wo du sagst, so, hä, da gibt's gar kein Problem erstmal grundsätzlich. Und es gibt jetzt auch Gott sei Dank Widerstände und es gibt jetzt auch Organisationen, die helfen. Es gibt auch Organisationen, die Hunde von der Straße holen, damit sie eben nicht irgendwie gekeult werden. Und all das. Und Erdogan kriegt jetzt dann auch mehr und mehr Gegenwind. Es gibt die Opposition, die dann auch wirklich ganz klar sich äußert. Es gibt von der Republikanischen Volkspartei, CRP, die Ankündigung, das Gesetz sogar vor dem Verfassungsgericht anzufechten und auch klare Aussagen, wie das Gesetz ist moralisch gewissenhaft und rechtlich falsch und solche Dinge, die bis hin zu starken Statements wie, sie können das Blut nicht von ihren Händen waschen, geht dann direkt an Erdogan, dieses Statement. Was ich auch gut finde und also die Bewegung in der Türkei ist tatsächlich jetzt auch schon auch aktiv und Gott sei Dank, aber es ist wirklich so, wenn du dir dann einfach mal so ein bisschen die Berichterstattung anguckst, es ist überschaubar, auch in Deutschland ist es sehr überschaubar. Vor allen Dingen, es taucht dann mal auf und dann ist es weg, das Thema. Das finde ich wirklich, also wie so oft, ne? Also
Hunde haben ja keine Lobby, Straßenhunde haben ja keine Lobby, ne?
Exakt. Es ist 4 Millionen Hunde angeblich sind in Gefahr in der Türkei.
Ja, aber jetzt stell dir doch mal, überleg mal, 4 Millionen Hunde auf der Straße. Das ist ein riesengroßes Problem. Das ist ein riesiges Problem. Und das, was ich so schlimm finde, ist, dass da unbedingt was getan werden muss, ist absolut klar. Das muss, ich bin mir auch sicher, dass sicherlich auch hier und da eine Gefahr besteht, weil du kannst mir ja nicht sagen, dass 4 Millionen Tiere friedlich vor sich herleben. Natürlich wird es auch zu Angriffen auf Menschen kommen. Das ist ja logisch. Das ist ja auch klar. Da ist auch 4 Millionen Tiere. Das ist Wahnsinn. Aber der richtige Weg ist ja jetzt nicht, die alle brutal umzubringen, sondern der richtige Weg wäre, wie in allen Ländern, die ein Problem mit Straßentieren haben, ob das Griechenland ist, ob das Rumänien ist, ob das Italien ist, Aufklärung und eine riesige große Finanzspritze für eine riesige große Kastrationskampagne. Wir müssen die Straßentiere alle kastrieren. Das ist einfach unumgänglich. Jedes dieser Tiere muss kastriert werden. Sobald du ein Straßentier findest, schnapp es dir, bring es zum Tierarzt, auf staatliche Kosten wird das Tier kastriert. Plus parallel eine vernünftige Aufklärungskampagne, eine Werbung für das Leben mit Hunden, für das Nicht-Wegwerfen von Hunden, für das Nicht-Materialisieren von Hunden. Wenn du dir Spanien anguckst, ein Hund, der nicht funktioniert in seinem Job, der wird entweder auch auf fürchterliche Art bestraft und umgebracht oder er wird ausgesetzt. Das ist ja eine Mentalität, mit der können wir doch nicht in 2024 umgehen. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich spreche jetzt über Hunde, weil ich meine das im Allgemeinen bezogen auf absolut alle Tierarten, auch auf Katzen oder in der Nutztierhaltung. Wir müssen inzwischen ein anderes Verständnis dafür haben. Und es kann nicht die Lösung sein, so weiterzumachen wie bisher, weil irgendwie sind ja diese 4 Millionen Tiere ja auf die Straße gekommen. Wir können ja nicht einfach 4 Millionen Tiere umbringen und dann die nächsten 4 Millionen Tiere landen. Also die rücken ja nach. Es ist ja nicht so, dass du 10 umbringst und die nicht nachrücken. Die werden ja wiedergeboren, diese 10 Hunde, die du umgebracht hast. Also es ist ja ein Fass ohne Boden. Es bringt einfach gar nichts, die alle umzubringen, wenn nicht grundsätzlich was geändert wird. Das heißt, zum einen das Verständnis für das Tier und zum anderen eine Lösung für das Problem, dass Straßenhunde sich unkontrolliert vermehren können. Hm. Und wenn du unkastrierte Hunde auf die Straße setzt, ja, naja, dann brauchen wir ja nicht, weil das ist ja Biologie. Das ist ja ganz, ganz klar, dass die sich vermehren. Das ist wie mit allen Tierarten, Ratten und Kaninchen und Tauben und all den Tieren, die wir immer alle loswerden wollen, weil sie uns dann im Weg stehen. Und dann vergiften wir sie oder weiß der Geier was. Wir können ja nicht hergehen und denken, dass die irgendwann sich nicht mehr weiter vermehren, weil uns das nicht mehr passt und weil wir genug von denen umgebracht haben.
Ja, und das Krasse ist ja, dass die, das gerade in der Türkei haben sie kurz davor auch noch sich darauf geeinigt, genau konzeptionell vorzugehen und die Hunde auf der Straße nach und nach zu kastrieren, zu sterilisieren. Und Erdogan hat das einfach weggewischt, weil er auch ein Stück weit er argumentiert natürlich mit der Sicherheit des Volkes, logischerweise, weil er das einfach auch aus politischen Zwecken nutzt, das Ganze, ne? Oder missbraucht, wenn man das so will. Und so lange ist auch sämtliche Unterstützung einfach auch des Konzeptes auch erstmal eingefroren. Mhm. Und ich glaube, das ist ja jetzt nicht nur, also ich glaube, wir sollten vielleicht nicht jetzt, also ich will jetzt gar keine Türkei-Bashing betreiben, es gibt in anderen Ländern ähnliche Situationen und auch unerträglich. Und es ist wie so oft, dass das Problem, und du hast es ja total richtig angesprochen, nicht das Problem behandelt wird, sondern völlig aktivistisch oder aber auch strategisch getrieben, macht man dann plötzlich ernst und zieht es durch. Und das ist was ich immer so unerklärlich finde, dass an der Wurzel des Problems kaum gearbeitet wird.
Genau.
Und ich weiß am Ende nicht, was teurer ist. Und es ist so, dass wir auch nicht...
Ja, auf jeden Fall das Kastrieren, ganz klar. Das ist teuer, ja. Das ist ein Riesenproblem. Das kostet richtig viel Geld. Und eigentlich müsstest du, so wie du Beamte hast, die Knöllchen schreiben, Beamte haben, die Tiere kastrieren können. Und ganz ehrlich, unter uns, Mike, ich finde, das müssen auch keine Tierärzte sein. Wenn du mich fragst, muss das auch kein Tierarzt mehr machen. Wenn du natürlich darauf wartest, dass Tierärzte, genug Tierärzte da sind, die dieses Problem in den Griff kriegen, dann ist das doch selbst, also dann ist ja, auch das ist ein Fass ohne Boden. Wir müssen uns auch vielleicht mal davon freimachen, zu sagen, im Auslandstierschutz muss ein schwerst studierter, teurer Tierarzt da stehen, der ja auch sein Geld verdienen möchte, logischerweise. Das müsste das ausreichen, wenn du, ich sag mal, wirklich einen Kurs machst, Tiere kastrieren. Insbesondere die Rüden lassen sich recht leicht kastrieren. Vielleicht würde man dann sogar geschlechtsabhängig eine Ausbildung machen. Rüden werden von einer Gruppe Menschen kastriert, die darauf ausgebildet wurden. Die Hündinnen von einer Gruppe Menschen, die darauf ausgebildet wurden. Und dann gibt es eine Gruppe Menschen, die die Anästhesie machen. Und die müssen ja auch nicht einen Bruch behandeln können oder neurologische Erkrankungen. Die sollen ja einfach nur die Hunde kastrieren. Also ein Mini-Studium, ein Mini-Veterinärstudium nur müsste reichen. Und man würde diesen Menschen einfach ein vernünftiges, festes Gehalt bezahlen und die würden den ganzen Tag nichts tun als Hunde kastrieren. Was meinst du, wie schnell das Problem gelöst wäre? Aber nein, es müssen ja Tierärzte sein. Das funktioniert nicht. Es gibt nicht nur nicht genug Tierärzte für diese Unmengen an Hunden. Die Kosten dafür sind immens hoch.
Ja.
Das sind unglaublich hohe Kosten. Natürlich, es ist ja auch ein großer Eingriff. Da gehört eine Vor- und Nachbehandlung dazu. Es müssten eigentlich Kliniken nur dafür da sein, Tiere zu kastrieren in solchen Ländern. Und ich finde das so schade, dass das jetzt so ein schlechtes Bild auf die Einstellung türkischstämmiger Menschen auf Hunde wirft, weil ich habe das ehrlich gesagt anders erlebt. Ich erlebe das überhaupt nicht so. Ich erlebe das gar nicht so, dass dort grundsätzlich eine schlechte Stimmung Hunden gegenüber herrscht. Und auch gerade jetzt hier bei uns in Deutschland, ich erlebe es ganz, ganz anders. Und deswegen finde ich das so blöd, weil jetzt wirft das da so ein schlechtes Licht drauf. Und ich muss dir sagen, ich finde die Einstellung von der spanischen Bevölkerung Hunden gegenüber grundsätzlich kritischer.
Warum?
Weil ich das da viel mehr erlebe, dass das so gar nicht, also dass Hunde dort gar nicht so als Haustiere wahrgenommen werden oder so breit gefächert. Also da wird natürlich nicht diese, werden die politisch gesehen ist das nicht wie in der Türkei, aber jetzt in der breiten Bevölkerung bei Hinz und Kunz ist der Hund, hat der Hund eine andere Position in der Gesellschaft als in der Türkei. Ich glaube, in der Türkei ist der Hund viel, viel, hat der Hund einen viel grundsätzlich viel höheren Wert als beispielsweise in Spanien. Es ist eine Gruppe. Wir sprechen von einer sehr aktiven Gruppe Menschen in der Türkei, die sich gegen Hunde aufstellen und groß machen und die quälen und misshandeln. Das passiert nicht in jeder Straße fünfmal. Das sind einzelne, ich glaube nicht, dass das grundsätzlich die Einstellung der Menschen dort ist. Ich glaube nicht, dass die eine schlechte Einstellung zu Hunden haben. Es ist eine Gruppe Menschen, die so denkt. Ich glaube nicht, dass man hier von der Kultur sprechen kann. Ich finde das Wort in dem Fall schwierig, weil ich das wirklich anders erlebt habe und anders kenne. Ja, es gibt eine Menge Menschen, die sich so verhält, aber grundsätzlich ist das nichts Türkisches. Verstehst du, wie ich meine? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann. Meine Stimmung dafür ist sehr gespalten.
Nein, ich bin immer mit Pauschalurteilen immer vorsichtig. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, dass es ganz bestimmt in der Wahrnehmung Länder gibt, wo es schwieriger ist, vielleicht sogar als in der Türkei. Und ich habe ja gerade eben auch deshalb nochmal die Zahlen gezogen in der Türkei. Was ist eigentlich wirklich mit den Türken los? Wie viele unterstützen überhaupt generell so eine Idee? Und das ist ja nun eindeutig. Und ich bin auch bei dir. Ich kenne auch ganz, ganz, ganz viele türkische Freunde von mir, die alle totale Hundeliebhaber sind oder auch überhaupt Tierliebhaber sind. Und wo das ja auch ein Stück weit Folklore ist, irgendwie Hunde sind dreckig und so weiter. Das ist ja wirklich Folklore. Ja, da hat sich einfach auch einiges getan. Und ich, nicht nur hier in Deutschland oder in Europa, sondern auch in der Türkei selber. Und deshalb ist das ja so absurd, weil du auf der einen Seite diese extreme Tierliebe hast eigentlich und dann hast du einfach einen Despoten, der einfach macht, was er will. Ich meine, das macht er ja schon lange, auch in anderen Bereichen und jetzt hat er sich halt einfach die Hunde aus, aber es ist natürlich ein emotionales Thema, es ist ja klar. Also du gehst ja strategisch immer genau so vor, wie er dann am Ende vorgeht. Das macht ein Trump nicht anders zum Beispiel oder ein Putin ja, nicht anders. Das ist im Grunde genommen genau das, was die Mechanik, die die Diktatoren eigentlich immer einsetzen, nämlich sich populistische Themen, um sich selbst zu positionieren. Aber davon ab, klar, ich habe in Spanien auch absurde Szenen schon erlebt, auch mit Straßenhunden oder auch in Südfrankreich. Also du musst dich bald gucken. Ich habe auch in Bergdörfern in den Pyrenäen, wie man da teilweise mit Hunden umgeht, ist alles andere als geil. Jetzt könntest du es endlos weitermachen. Ich denke aber, was zeigt denn das? Es zeigt auf der einen Seite erstmal natürlich auch, wie wir sagen immer, Hunde sind domestiziert und Hunde gehören zu unserer Gesellschaft. Das tun sie auch, aber sie sind trotzdem nicht immer geliebt. Und wir haben Länder, wo es eben mehr und weniger ist. Was aber trotzdem ein Problem ist, ist, glaube ich, wirklich, warum hat Deutschland eben nicht das Problem mit Straßenhunden? So. Und warum tauscht man sich darüber nicht aus? Und warum ist es so, dass man nicht ein Bewusstsein schafft? Und warum ist es so? Und da denke ich mir dann auch manchmal, okay, Tierschutz, wir haben ja ganz oft in diesem Podcast über Tierschutz gesprochen. Aber da geht es tatsächlich für mich eigentlich auch schon los. Und da, finde ich, sind auch Tierschutzorganisationen in Deutschland auch so ein bisschen mitverantwortlich, wenn es um Tierschutz auch international geht, auch Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, wie es gehen könnte, sich da auch einzuschalten. Es hilft nicht, wenn Peter jetzt sich hier auch wieder mit reinhängt. Gut, dass es sie gibt, aber da wird halt einmal was abgesendet von Peter zum Thema Gesetz Türkei-Hunde. Und dann war es das aber auch wieder. Also mir fehlt immer bei solchen Themen die Nachhaltigkeit. Mir fehlt immer die Idee, die dann auch verfolgt wird und so weiter. Ich nehme mich da gar nicht aus, weil ich auch jemand bin, der dann auch überlegt, okay, was kann ich denn eigentlich tun? Also was sind meine Möglichkeiten? Und oft werde ich dann auch aktiv. Im Moment ging es gar nicht, weil ich jetzt auch tausend Themen hatte, während diese Meldung reinflatterte. Mir auch kurz überlegt, okay, kann ich da irgendwas tun? Dann hat sich bei mir aber auch privat wieder überschlagen. Dann war das Thema auch bei mir wieder durch. Und das ist auch völlig normal. Nur trotzdem hilft das nicht. Und ich denke mir immer, bei so einem Thema, spätestens dann, wenn es um so ein absurdes Gesetz geht, brauchen wir einfach mehr Zusammenhalt und mehr Leute, die dann auch wirklich aktiv werden.
Ich glaube, dass sehr viele Menschen vor Ort sicherlich aktiv werden. Ja, also da ist richtig was los. Also wir hier bekommen da vielleicht viel zu wenig von mit. Das ist das, was du, glaube ich, meinst und was auch schade ist. Wobei, du tust ja gerade was, du sprichst ja drüber. Ja. Und das ist ja das, was wir tun können hier, ja, ist nämlich drüber sprechen. Und zwar auch, wenn es ein unliebsames Thema ist. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel vielen Menschen richtig auf den Zeiger gehe, wenn ich mit so Sachen komme, die wollen das alle nicht hören. Die mit ihren Tierschutzhunden, bla bla bla. Ja, aber dann sollen sie gehen, weghören oder das Gespräch mit mir beenden, auch in Ordnung. Aber es dreht sich ja auch nicht immer alles um diese Dinge. Wir reden ja auch über andere wichtige Themen. Wenn sich in unserem Land, oder ich spreche auch über Trump, also wir sprechen ja alle über Themen, die uns bewegen oder wo man merkt, da spitzt sich vielleicht irgendwie was zu, oder das gehört ja zu unserem sozialen Leben dazu, dass wir uns austauschen über solche Sachen. Und ich glaube, solange wir das einfach nur wahrnehmen und dann das Buch wieder zuklappen, dann tun wir nichts. Aber wenn wir anfangen, uns drüber zu unterhalten, andere Menschen zu informieren, die wiederum andere Menschen informieren oder sich selber informieren, dann wird das, das ist halt Allgemeinbildung. Wir müssen über diese Dinge sprechen, uns darüber im Klaren sein, und vielleicht entscheidet sich der ein oder andere dann auch, seine Reise in die Türkei zu stornieren und sagt einfach, was ich jetzt tun kann, ist zum Beispiel jetzt gerade den Erdogan durch meinen Tourismus nicht zu unterstützen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch keine schöne Sache ist für dieses Land, was ja ein sehr beliebtes Touristenziel ist, wenn die merken, oh, seit wir dieses Gesetz in die Welt gerufen haben, wollen die Westeuropäer nämlich gar nicht mehr zu uns fliegen, weil das ist ein stiller Protest. Das ist ja auch etwas, was wir tun können. Dass wir einfach sagen, dann fliegen wir halt eben nicht mehr in die Türkei. Wir wollen damit nichts zu tun haben, was ihr euch da überlegt habt. Das wollen wir nicht unterstützen. Deswegen wirst du mich auch nie in Spanien sehen.
Ja, interessant.
Ja, ich berühre den spanischen Boden seit sehr, sehr vielen Jahren nicht. Also ich war das letzte Mal in Spanien mal zu einer Hochzeit vor 15 Jahren.
Ich muss ja immer aufpassen, dass ich mich daneben mit den Leuten nicht anlege. Also wenn ich, also dieses Bergdorf in den Pyrenäen, das ist genau das, das ist ja meine Welt gewesen. Und da habe ich gesehen, wie die mit Straßenhunden umgegangen sind, bin wirklich voll in die Konfrontation gegangen. Da ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das ist, wenn du da einfach Bergbauern hast, die 100 Jahre alt sind und das schon seit 200 Jahren irgendwie so machen und länger, dann ist das
ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem, es ist trotzdem genauso, wie du sagst. Also man findet schon, dass es gut ist, wenn man Hunde mag. Und ich denke, da gibt es einige, die diesen Podcast hören, die das tun, sonst würden sie den Podcast nicht hören, zu überlegen, was kann man tun oder was kann man eben auch nicht mehr tun. Und das ist dann schon auch schon ein Anfang. Aber ich meine, wir haben halt hier einfach auch viel Kompetenz. Das ist immer so das, wo ich dann immer so struggle, weil wir haben ganz tolle Tierheime, die sich super gut einsetzen, die vieles richtig, richtig, richtig gut machen. So, wo ist da der Wissenstransfer zum Beispiel, ne? Wo ist der Austausch? Klar, gibt's auch
davon
bei uns.
Man muss ja auch irgendwo ein Interesse da sein.
Na klar.
Das ist halt, vielleicht muss man sich auch mehr aufdrängen, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist, und ich denke, was ja das Allerwichtigste ist, ist halt eben nicht der alte Opa im Bergdorf, sondern sein Neffe, sein Enkel. Das sind die wichtigen Leute. Die wichtigsten Menschen sind die Kinder. Was wir tun können, um wirklich die Welt besser zu machen, ist die Kinder aufklären, Empathie mitgeben, ein gutes Wissen über die Welt, die Biologie und die Tiere. Unseren Kindern beibringen, wie man es richtig macht. Das können wir tun, um wirklich nachhaltig was zu verbessern. Den Typen, der das jetzt seit 80 Jahren so macht, den wirst du nicht mehr ändern. Aber den Fünfjährigen, der ist noch formbar. Und ich glaube, da müssen wir dran, an die Schulen, an die Kindersendungen. Disney versucht auch krampfhaft, scheinbar, zumindest ist das mein Eindruck, die Tiere oder die das Verständnis für Tiere erzieherisch noch ein bisschen mit zu begleiten. Kindersendungen im Allgemeinen, Bücher, die wir lesen. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch übrigens gekauft. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Ich werde es aber zukünftig möglicherweise empfehlen. Das ist ein Buch für Kinder, wo es wirklich um das, was ist ein Hund, wie funktioniert ein Hund, aber richtig, richtig wissenschaftlich aufgegriffen. Ganz toll. Werde ich demnächst noch mehr zu sagen. Aber das ist der Moment, wo du wirklich was ändern kannst, wenn du an die jungen Generationen rangehst, nicht die alten. Die sind schon längst, ja, möglicherweise auch schon verloren. Mhm. Merkt das ehrlich gesagt schon in meiner Familie. Da kommt manchmal ein solcher Mumpitz, da fällt mir die Kinnlade runter. Und da kannst du dann auch mit dem Gespräch nichts mehr erreichen, groß. Mhm. Kinder sind so neugierig, die sind noch offen für alles und die wollen das alles wissen, die wollen das verstehen und die haben noch so ein reines Herz. Da kannst du noch dran. Und ich glaube, wenn wir anfangen würden, uns mehr darum zu kümmern, so wie, ich meine, ich erlebe das ja jetzt als Mutter, die Projektwoche in der Grundschule, die dreht sich nicht um, weiß ich nicht, den Landtag, sondern die dreht sich halt um, die hieß bei uns Prima Klima. Und da ging es um das Klima. Dann jetzt im letzten Frühjahr, die Projektwoche war, da ging es ums Meer. Da wurde berichtet, wie leben die Meerestiere, was passiert mit dem Müll, den wir da überall... Also Kinder beschäftigen sich jetzt sehr viel damit. Mit Gesundheit des Planeten und mit ihrer eigenen Gesundheit. Das war bei uns nicht so, Mike. Da sind wir uns doch einig. Also als ich in der Grundschule war, waren das nicht die Themen.
Ja, ja, nee, auf gar keinen Fall. Klar.
So, das heißt, da passiert was. Da kommt was. Da kommt eine ganz tolle Generation nach, die sich damit beschäftigt, der das wichtig ist. Es ist ja auch ihre Zukunft, die gerade echt den Bach runtergeht an vielen Stellen. Und statt dass wir uns moralisch weiterentwickeln, werden dann solche Gesetze beschlossen, wie jetzt gerade in der Türkei. Und das heißt, mit wem sollte ich jetzt darüber sprechen? Na, mit den Kindern.
Guter Ansatz. Ich werde mal mit meiner Tochter jetzt sprechen.
Ja gut, die ist vielleicht noch, oh Gott, verschont dieses Kind noch mit diesen Details, aber zum richtigen Zeitpunkt gibt es für jedes Alter auch das richtige Thema.
Ja, ne? Sowieso. Klar. Okay, dann haben wir dieses Thema wenigstens mal abgeworfen und vielleicht denkt der ein oder andere mal drüber nach und auch darüber, was er so machen kann. Mache ich jetzt auch nochmal, gehe in den Tag, wünsche dir einen schönen und freue mich auf nächste Woche.
Bis nächste Woche, Mike.
Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.